Was ihr gleich hört, sind keine fiktionalen Kriminalgeschichten, sondern wahre Verbrechen, direkt aus den Ermittlungsakten der Polizei Nordrhein-Westfalen. In diesem True-Crime-Hörspiel berichtet die Kriminalpolizei NRW aus erster Hand, wie sie Verbrechen aufklärt, Spuren verfolgt und Täter überführt. Einige der folgenden Schilderungen können verstörend sein. Falls dich bestimmte Themen emotional belasten, achte auf dein Wohlbefinden und entscheide selbst, ob du weiterhören möchtest. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden Namen geändert und einzelne Details anonymisiert. Tauche ein in die packenden Ermittlungen von Mordkommissionen in NRW. Echte Fälle, echte Ermittler und Ermittlerinnen, unverfälschte Einblicke. Hier erlebst du hautnah die Ermittlungsarbeit aus Sicht der Kriminalpolizei. Wir nehmen dich mit an Tatorte, in Vernehmungsräume und verfolgen gemeinsam die Spur von Verdächtigen. Du bist dabei, wie die Kriminalpolizei unter Hochdruck arbeitet, um Straftaten aufzuklären. Und wie ein einziger Moment alles verändern kann. Aus erster Hand. Ein Polizei-NRW Original.
Fall 2, 14 Minuten. Zweiter Teil des zweiteiligen Hörspiels. Der Tatort ist gesichert. Doch fast 20 Menschen waren dort, bevor die Mordkommission eintraf. Zu viele Schritte, zu viele Hände, zu viele Spuren, die sich gegenseitig überlagern. Die Spurenlage ist kompliziert, verwischt, zum Teil unbrauchbar. Und doch beginnen die Ermittler, die Wohnung zu lesen, sichern alle möglichen Spuren und starten die Befragung möglicher Zeugen und Verdächtiger. Blut, Griffspuren, Schuhabdrücke. Fragmente eines Moments, aus denen ein ganzes Verbrechen rekonstruiert werden muss. Jedes Detail zählt. Die Technik sagt, noch jemand war hier. Die Logik ergänzt, nur wenige konnten es gewesen sein. Wer war es? Ein Fremder? Jemand aus dem Umfeld? Oder jemand, den Maria Breslauer kannte und der wusste, wann sie allein war? Die Ermittler beginnen, ihr Netz auszuwerfen. Erst weit, dann enger. Jeder Name wird geprüft, jede Geschichte hinterfragt. Und schließlich stoßen sie auf einen Namen, der Fragen aufwirft. Wenn jemand stirbt, beginnt für Rettungskräfte und Ersthelfende ein klar strukturierter Ablauf. Prüfen, sichern, versorgen. Doch wenn sich später herausstellt, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod handelt, sondern womöglich um ein Verbrechen, dann wird aus dieser Routine ein Risiko. Ein Risiko, das sich in Schuhabdrücken zeigt, in verschobenen Gegenständen, in Spuren, die eigentlich nie dort hätten sein dürfen. Im Fall Maria Breslauer betraten innerhalb kurzer Zeit insgesamt 19 Personen ihre Wohnung. Und zwar bevor die Mordkommission den Tatort übernehmen konnte. Dazu gehören der Johanniter mit Zweitschlüssel, ein RTW-Team bestehend aus 2 Sanitätern, der Notarzt, mehrere Feuerwehrleute, die Beamten der Kriminalwache, der Streifendienst und sogar ein Bestatter. Sie alle handelten richtig, aus ihrer Sicht. Denn keiner von ihnen wusste, dass die Frau am Boden kein Opfer des Alters war, sondern eines Verbrechens.
Das ist so ein klassisches Dilemma. Du weißt es ja vorher nicht. Wenn die Feuerwehr kommt, denkt sie, medizinischer Notfall, gestürzte Person. Wenn der Notarzt den Tod feststellt, geht er von einer natürlichen Todesursache aus. Solange, bis jemand sagt, Moment mal, das ist hier nicht normal. Tja, dann sind schon so viele Menschen drin gewesen.
Das Ergebnis? Ein Tatort voller Fremdspuren. Schuhabdrücke quer durch den Dielenbereich, Handschuhabdrücke an Möbeln, bewegte Gegenstände, zurückgezogene Decken, verschobene Teppiche. Und mittendrin der Leichnam von Maria Breslauer. Für die KriminaltechnikerInnen und Spurensicherung bedeutet das eine aufwendige Rückwärtssuche. Wer war wann wo? Wer hat was berührt? Welche Spuren gehören zum Rettungsteam und welche zum Täter? Es ist wie ein Puzzle, bei dem manche Teile vertauscht, andere verloren gegangen sind. Und doch soll am Ende das ganze Bild erkennbar bleiben. Die Dokumentation und Beantwortung dieser Fragen wird später mehrere Tage in Anspruch nehmen. Alle 19 Personen müssen identifiziert und befragt, sowie deren Ausrüstung und Schuhprofile abgeglichen werden. Denn selbst ein winziges Teilprofil eines Abdrucks kann entscheidend sein. Oder alles verfälschen.
Wir wissen, dass wir hier Spuren verloren haben. Vielleicht sogar wichtige, entscheidende Spuren. Aber so ist es eben in der Realität. Du kannst nicht bei jedem Toten direkt sagen Mord. Und wenn du es zu spät erkennst, dann bleibt dir nur sauber zu rekonstruieren, so gut es eben geht.
Die Arbeit am Tatort dauert mehrere Tage. Systematisch, gründlich, im Schichtbetrieb. Die Wohnung wird fotodokumentiert, vermessen, gescannt. Der Zustand zum Zeitpunkt des Fundes lässt sich nicht mehr vollständig herstellen. Aber die Ermittler kommen dem schon sehr nah. Und manchmal reicht das auch aus, um die Wahrheit wenigstens zu berühren. Ein Raum fühlt sich anders an, je nachdem, ob ein Mensch friedlich verstirbt oder ein Mensch getötet wird und der Täter danach noch etwas sucht. Wenn er sich bewegt, umorientiert und überlegt, dann erzählt dieser Raum eine Geschichte. Nicht in Worten, sondern in Blutflecken, Griffspuren, Staubverlagerungen. In der Wohnung von Maria Breslauer sind es kleine Details, die den Ermittlern auffallen. An der Badezimmertür zum Beispiel. Eine leichte Verschmierung, fingerförmig, auf Höhe der Klinke. Daneben am Lichtschalter eine fein gerändelte Spur. Als habe jemand, so wird vermutet, mit leicht blutigen Handschuhen versucht, das Licht zu löschen. Im Bad selbst ein Handtuch mit dunklen Verfärbungen. Blut, eindeutig. Am Waschbecken Spritzer, teilweise getrocknet. In einer Ecke ein mit Hautabrieb kontaminierter Waschlappen. Die Forensiker sichern alles, Schicht für Schicht. Mit Wattestäbchen, Folien, UV-Licht.
Wir hatten Blutspuren im Bad, als Opfer wurde im Flur gefunden. Das heißt, entweder wurde sie dorthin geschleift oder jemand hat sich nach der Tat dort aufgehalten. Letzteres ist wahrscheinlicher. Der Täter hat sich offenbar gewaschen. Zumindest hat er oder sie es versucht.
Die Spuren häufen sich. Im Schlafzimmer werden zwei Schubladen offen vorgefunden. Nicht aufgezogen, sondern sichtbar durchwühlt. Der Inhalt liegt teils auf dem Bett, teils auf dem Boden. Nicht unbedingt hektisch und panisch verteilt, aber eben auch nicht ordentlich, wie es Frau Breslauer entsprochen hätte. Ein Portemonnaie liegt offen da, ohne Bargeld. Ob vorher etwas darin war, lässt sich zunächst nicht mit Sicherheit sagen. Doch die Nichte gibt später an, Maria bewahrte dort meist 20 bis 30 Euro auf, für Kleinigkeiten. An den Griffleisten der Kommode finden sich zusätzliche Spuren. Sie sind etwas verwischt, mit leichtem Materialabrieb, vermutlich Latex. Ein Hinweis darauf, dass jemand mit Handschuhen suchte. Ganz bestimmt kein Familienmitglied.
Das war für uns mitunter entscheidend, wenn du jemanden mit Gewalt zu Boden bringst und dann in aller Ruhe den Wohnraum absuchst. Dann geht es dir nicht nur um den Tod. Dann geht es um etwas, was du willst, etwas, das du glaubst, dort zu finden.
Auch in der Küche wird eine Schranktür offen vorgefunden. Darin Medikamente, Teedosen, ein leerer Briefumschlag. Keine Spuren auf dem Umschlag, aber Spuren an der Innenseite des Schranks. Fingerabdrücke? Nein. Nur Schmauch. Ein leichter, fettiger Film, der später auf ein Kontaktmaterial hinweist. Handschuhabrieb. Für die Ermittler ist klar, die Person, die sich nach der Tat noch in der Wohnung befand, war auf der Suche. Gezielt. Nicht panisch, eher auf der Suche nach etwas ganz Bestimmtem. Und genau dieser Punkt wird später helfen, den Kreis der Verdächtigen einzugrenzen. Denn wer weiß, wo jemand etwas aufbewahrt und wo nicht, der kennt die Wohnung. Und damit auch die Frau, die hier lebte. Ein Teilabdruck eines Schuhs im Blut wird später ebenfalls noch eine wichtige Rolle spielen. Wenn der Tatort gesichert ist, der Leichnam in der Rechtsmedizin untersucht wurde und die ersten Spuren genommen sind, beginnt ein anderer Teil der Arbeit, der analytische. Der, bei dem es nicht mehr um Abdruckwinkel oder Faserspuren geht, sondern um Menschen. Wer war wo? Und warum? Im Fall Maria Breslauer ist das Zeitfenster eng. Das letzte Gespräch mit der Nichte endet um 9.22 Uhr. Ab 9.36 Uhr beginnen die ersten vergeblichen Anrufe. Dazwischen 14 Minuten. Eine Zeitspanne so klein, dass sie fast greifbar wirkt. Und doch groß genug für alles. Die Ermittler beginnen systematisch. Der Sohn, Lkw-Fahrer, war beruflich unterwegs. Dies wird belegt durch Fahrtenschreiber, Tankbelege, GPS-Daten. Kein Verdacht. Die Nichte, zur Tatzeit zu Hause, später vor Ort, ruft den Rettungsdienst. Emotional sichtlich mitgenommen, kooperativ, glaubwürdig. Dann die Nachbarn. Eine Familie mit Kleinkind unter ihr, ein älteres Ehepaar über ihr, ein alleinlebender Mann gegenüber. Alle werden befragt, alle machen Angaben. Und bei fast allen ergibt sich das gleiche Muster. Niemand hat etwas Auffälliges gesehen. Oder will etwas gesehen haben.
Das ist oft so. Die meisten Menschen hören nicht hin. Oder glauben nicht, was sie hören. Oder sie wollen es nicht gewusst haben. Aber wir hatten einen Zeugen, der gesagt hat, da war ein Streit. Kurz nach neun. Kein Schrei, aber laute Stimmen. Das war ein Anfang.
Dieser Nachbar lebt im selben Haus. Er beschreibt eine Art Wortgefecht, das er nur dumpf wahrnehmen konnte. Genaue Sätze konnte er nicht heraushören, aber eine gewisse Unruhe.
Ja, vielleicht war es auch nur der Fernseher,
sagt er dann. Doch die Ermittler notieren, wahrnehmbarer akustischer Vorgang gegen 9.30 Uhr. Unklarer Ursprung, mögliche Auseinandersetzung. Dann erinnert sich der Nachbar an ein weiteres Detail, das von den Ermittlern gründlich untersucht wird.
Dieser Nachbar meinte, dass das Auto der Nichte schon viel früher vorm Haus gestanden hätte, nämlich schon morgens um 9 Uhr, zur tatrelevanten Zeit. Da mussten wir dann natürlich auch die Nichte genauer befragen und vor allem ihr Fahrzeug gründlich untersuchen.
Am Ende kam raus, dem war nicht so. Die Nichte war zur Tatzeit nicht vor Ort. Das konnte anhand der Fahrzeugdaten bestätigt werden. Sie war erst um 12 Uhr vor Ort und hatte ein Alibi für die mögliche Tatzeit. Die Nichte war relativ schnell entlastet und von jedem Verdacht freigesprochen.
Das ist mir übrigens unheimlich wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen. Wir arbeiten ja nicht nur belastend, sondern in der Regel sind wir darauf bedacht, vor allem entlastend zu arbeiten. Bei der Nichte hat sich ihre Unschuld dann auch sehr schnell bestätigt.
Die Ermittlungen weiten sich aus und man ist weiter auf der Suche nach der einen heißen Spur. Telefonlisten, Besuchsdienste, Pflegedienste, Apotheken, Hausärzte. Alles wird abgefragt. Alle bestätigen, kein Besuch für diesen Tag angekündigt, keine Besuche gemacht. Und dann taucht ein Name auf, der bleibt. Eine Frau, die früher Zugang zur Wohnung hatte und die Frau Breslauer zuletzt gemieden hatte. Frau Hunke, ihre ehemalige Haushaltshilfe. Angestellt bei einer Firma, die regelmäßig verschiedene Haushaltshilfen in einem rotierenden System vermittelt. Sie war zuletzt vor etwa 10 Tagen in der Wohnung. Angeblich. Ihr Alibi für den Tattag? Sie habe eine Freundin besucht. Doch diese Freundin erinnert sich nicht an einen Besuch.
Vieles bei diesen Ermittlungen, die Entlastung der Nichte, das Überprüfen des Nachbarn, lief parallel. Fast 100 Personen haben wir insgesamt vernommen. Und Frau Hunke hatten wir ebenfalls relativ schnell auf dem Radar, denn wir wussten, dass Frau Breslauer sich mit ihr sehr unwohl gefühlt hat. Das hat uns eine andere Haushaltshilfe, eine ehemalige Kollegin von Frau Hunke, anvertraut. Sie war gegenüber dem Opfer etwas aufdringlich. Gleichzeitig wollte Frau Hunke wohl unbedingt weiter bei ihr eingesetzt werden. Von der Firma wurde Frau Hunke aber mittlerweile gekündigt.
Noch ist nichts bewiesen. Noch steht niemand unter konkretem Tatverdacht. Aber in einem engen Zeitfenster zählt jeder Widerspruch. Und dann rückt jemand in den Fokus, der bis dahin kaum Beachtung fand. Der Lebensgefährte von Frau Hunke. Ein Mann mit Vergangenheit. Aktenkundig, gefüllt mit Gewalt. In der Rechtsmedizin spricht man selten von Brutalität. Man spricht von Einwirkung, von Ausmaß, von Form und Richtung. Doch selbst in dieser sachlichen Sprache lassen sich Dinge erkennen, die tiefer gehen als jede Beschreibung. Gerade dann, wenn es nicht um rohe Gewalt geht, sondern um etwas Präzises, beinahe vorsätzlich Leises. Die Leiche von Maria Breslauer wird in den frühen Abendstunden desselben Tages in die Gerichtsmedizin überführt. Noch in der Nacht beginnt die äußere Leichenschau. Keine Zeit darf verloren gehen. Jeder Befund zählt, bevor Spuren verblassen. Auffällig ist das sogenannte Brillenhämatom. Beidseitig, dunkel. Es entsteht durch stumpfe Gewalteinwirkung auf das Mittelgesicht. Oft ein Zeichen für einen Schlag oder Aufprall. Eine erste Attacke bei der unmittelbaren Begegnung zwischen Opfer und Täter. Doch es gibt keine Platzwunden. Keine sichtbaren Frakturen. Hinzu kommen Einblutungen im Halsbereich. Feine, punktförmige Verletzungen durch Messerstiche. Schlecht zu erkennen, höchstwahrscheinlich postmortem und recht zögerlich zugefügt. Quetschspuren an der Innenseite des Kehlkopfs. Ein Bild, das sich zusammensetzt zu einem Befund. Eine auffallend brutale Tat.
Es gab keine klassischen Abwehrverletzungen. Keine Kratzspuren an den Unterarmen, keine Hautreste unter den Fingernägeln. Das spricht dafür, dass sie überrascht wurde, vielleicht sogar jemanden vertraut hat oder einfach keine Chance hatte.
Die Rechtsmedizin beschreibt die feinen Schnittspuren am seitlichen Hals. Nicht tief, nicht primär tödlich, aber ungewöhnlich. Denn sie deuten auf eine weitere Form der Gewalt hin. Eine, die eher symbolisch wirkt oder kontrollierend. Vielleicht sogar zögerlich. Eine mögliche Absicherung des Mörders. Die Garantie, dass das Opfer nicht nur bewusstlos, sondern auch tatsächlich tot ist. Ob diese Schnitte vor oder nach der Strangulation gesetzt wurden, lässt sich nicht mehr eindeutig klären. Aber sie waren Teil desselben Tötungsdelikts.
Manchmal denkst du bei so einem Befund, das war kein Kontrollverlust. Das war Absicht, nicht im Sinne von Planung, aber in der Ausführung. Da war jemand, der wusste, wie man tötet, ohne Spuren zu hinterlassen. Oder es zumindest versucht hat.
Die Ärztinnen und Ärzte der Rechtsmedizin dokumentieren alles. Lichtbildmappe, Schnittschema. Sie stellen fest, der Tod von Maria Breslauer trat durch eine Kombination aus Atemstillstand und innerer Verletzung ein. Nicht sofort, aber relativ schnell. Ein Verbrechen, das keine Minute dauerte. Und doch alles veränderte. Frau Hunke wird nur zufällig, fast beiläufig, von der sogenannten Bezugshaushaltshilfe erwähnt. Und die Ermittler nehmen Kontakt auf. Frau Hunke reagiert freundlich, beinahe bemüht. Sie wirkt kooperativ, gibt an, am Tag der Tat nicht in der Stadt gewesen zu sein. Sie habe, so sagt sie, eine Freundin besucht. Diese Freundin, ein Name wird genannt, sei jedoch zum Zeitpunkt des Gesprächs nicht erreichbar. Frau Hunke war als Haushaltshilfe eine Zeit lang für Maria Breslauer tätig, kannte die Wohnung, die Abläufe, die kleinen Gewohnheiten. Und, das zeigt sich relativ schnell, sie war nicht zum ersten Mal im Blickfeld der Polizei.
Es gab einen Moment bei den Ermittlungen, da bin ich für mich selbst nochmal einen Schritt zurückgegangen. Habe von etwas weiter außen alles nochmal an einem Whiteboard visualisiert und alle beteiligten Personen organisiert und betrachtet. Frau Hunke und ihr direktes Umfeld waren dann bei mir insofern auf dem Schirm, als dass sie, auch wenn es komisch klingt, fast als einzige Sinn gemacht hat. Ihr Mann hatte richtig was auf dem Kerbholz. Gewalttätig, auffällig. Sie selbst war, sagen wir mal, ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Diebstahl bei einer Seniorin, für die sie mal gearbeitet hatte, und noch eine weitere Anzeige für einen anderen Diebstahl. Deswegen wurde sie letztendlich auch von ihrer Firma gekündigt.
Die Ermittler konfrontieren sie erneut, diesmal mit konkreteren Fragen. Wie oft war sie in der Wohnung? Wann zuletzt? Wie gut kannte sie Maria Breslauer? Die Antworten bleiben vage. Einmal heißt es, sie sei seit 2 Wochen nicht da gewesen. Dann spricht sie von einem kurzen Besuch vor ein paar Tagen. Ihr Alibi, so behauptet sie, lasse sich durch ein Telefonat belegen. Doch weder die Freundin noch die Telefonverbindungen stützen diese Aussage. Dann kommt ein entscheidender Wendepunkt. Die Ermittler prüfen die Videoüberwachung an einer nahegelegenen Bahnstation.
Wir haben vorab im wahrscheinlichen Zeitraum eine große Menge an Videodaten aus der Umgebung gesichert. Überwachungskameras und alles Mögliche. Jetzt war der Moment gekommen, diese Aufnahmen zu sichten.
Eine Kamera zeigt eine Frau mit auffälliger Körperhaltung, Umhängetasche, hellem Halstuch. Sie steigt aus der Straßenbahn. Um 9.16 Uhr. Nur wenige Gehminuten von der Wohnung entfernt. Die Körperform, die Kleidung und der Zeitpunkt sprechen eine deutliche Sprache. Das auf den Aufnahmen ist Frau Hunke.
Damit war das Alibi erledigt. Sie war nicht bei der Freundin. Sie war im Viertel direkt um die Ecke. Zum genau richtigen Zeitpunkt. Ihr Lebensgefährte war damit erstmal wieder raus aus dem Kreis der dringend Verdächtigen. Dafür hatten wir jetzt Frau Hunke und ich war mir damals sofort sicher, sie könnte tatsächlich die Täterin sein.
Die Ermittler rekonstruieren den Weg. Vom Ausstieg bis zur Wohnung vergehen knapp 5 Minuten zu Fuß. Zwischen 9.20 Uhr und 9.35 Uhr, dem Zeitraum, in dem Maria Breslauer zuletzt lebend kontaktiert wurde, war Frau Hunke nachweislich in unmittelbarer Nähe. Als die Ermittler sie erneut befragen, weicht sie aus. Die Gesprächsführung wird schwieriger. Sie sagt, sie erinnere sich nicht genau. Vielleicht sei sie doch in Essen gewesen, aber nicht dort. Sie beginnt sich zu widersprechen. Ab diesem Zeitpunkt gilt sie nicht mehr als Zeugin, sondern als Tatverdächtige. Eine, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Die Spuren verdichten sich und Frau Hunkes Alibi ist widerlegt. Sie war definitiv zur tatrelevanten Zeit im Umfeld der Wohnung, nur wenige 100 Meter vom Tatort entfernt. Das Bildmaterial der Kamera zeigt eindeutig Frau Hunke. Aber trotz all dieser Hinweise, für einen Haftbefehl reicht es noch nicht. Kein Geständnis, keine eindeutige DNA, keine unmittelbare Tatwaffe.
Was besonders pikant war, wir wussten, dass Frau Hunke weiterhin ältere Menschen aufsucht. Was, wenn sie erneut zuschlägt? Normalerweise hätte ich hier gerne nochmal im Hintergrund weiter ermittelt und Frau Hunke im Unklaren über unseren Verdacht gelassen. Aber nun war eine gewisse Eile geboten.
Ab jetzt geht es nicht mehr nur um Strafverfolgung, sondern um Gefahrenabwehr. Und durch den Anfangsverdacht bzw. mittlerweile erweiterten Verdacht gab es ganz andere Möglichkeiten. Zu diesem Zeitpunkt entscheiden sich die Ermittler für eine notwendige Maßnahme. Die Ermittler beantragen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung von Frau Hunke. Kein Haftbefehl, aber ein richterlicher Beschluss, gestützt auf Widersprüche, fehlende Belege und die Nähe zum Tatort. Am frühen Morgen erscheinen die Beamtinnen und Beamten an ihrer Adresse. Sie öffnen die Tür und zeigen den Beschluss. Und dann lässt Frau Hunke eine Aussage fallen. Im Wortlaut etwa: Naja, ich hab ja bei Frau Breslauer geschellt, aber hat ja keiner aufgemacht.
Frau Hunke selbst durften wir ohne Pflichtverteidiger nicht befragen. Kein Verhör, keine Fragen stellen. Aber mit dieser spontanen Äußerung hat sie selbst auf einmal zugegeben, dass sie zum fraglichen Zeitpunkt doch in der Nähe des Tatorts war. Das war für uns der letzte Stein, der dann für den Haftbefehl sorgte. Denn aus dem Anfangsverdacht ergab sich jetzt ein dringender Tatverdacht. Wie gesagt, ihr durften mir keine Fragen stellen, aber jemanden anderem schon.
Dem Lebensgefährten von Frau Hunke, ebenfalls vorbestraft, werden die Aufnahmen von der Videoüberwachung gezeigt. Mit der Bitte, exakt die Kleidung von den Videoaufnahmen herauszusuchen und zu übergeben. Daraufhin kommt die nächste Wortmeldung von Frau Hunke. Nee, die habe ich doch weggeschmissen, die waren kaputt. Die Ermittler haken weiter bei ihm nach und fragen konkreter. Fragen nach der Hose und den Schuhen. Denn der Durchsuchungsbeschluss verfolgt exakt dieses Ziel. Das Finden der Kleidung von Frau Hunke am Tattag. Der Lebensgefährte hat in diesem Moment kein Zeugnisverweigerungsrecht. Die beiden sind nicht verlobt oder verheiratet.
Das war ja unsere rechtliche Absicherung und Teil der Strategie. Den Lebensgefährten haben wir über seine Rechte und seinen Status aufgeklärt. Er war jetzt Zeuge und muss wahrheitsgemäß aussagen. Frau Hunke haben wir keine Fragen gestellt, denn das wäre eine Vernehmungssituation, die in diesem Moment nicht zulässig gewesen wäre. Aber sie hat durch ihre ganzen spontanen Äußerungen schon selbst dafür gesorgt, dass sich unser Verdacht erhärtet und letztendlich bestätigt.
Dann geht alles recht schnell. Das Ergebnis der Durchsuchung: Frau Hunke wird vorläufig festgenommen. Am nächsten Tag wegen Verdachts des Mordes vorgeführt und verbleibt anschließend in Untersuchungshaft.
Anschließend kam genau das, was ich mir erhofft habe, nämlich eine starke Beweis- und Indizienkette. Und es wurden immer mehr. Ein starkes Indiz war zum Beispiel, dass Frau Hunke den vollständigen Inhalt ihres Handys unmittelbar nach der Tatzeit gelöscht hat.
Die Ermittler durchsuchen die Wohnung von Frau Hunke genauso gründlich wie seinerzeit, 3 Wochen zuvor, den Tatort von Frau Breslauer. Schmuck wird sichergestellt, Bargeld, Anziehsachen von Frau Hunke. Man geht auf Nummer sicher, nichts soll übersehen werden. Dadurch, dass das Opfer so viel Blut verloren hatte, wurde die Spurensuche und besonders die Sicherstellung der DNA erheblich erschwert.
Deswegen war mein Ansatz ein anderer. Drehen wir es doch um. Suchen wir nach der DNA des Opfers in der Wohnung der vermeintlichen Täterin.
Und tatsächlich, auf einem 50-Euro-Schein aus der Wohnung von Frau Hunke lässt sich die DNA des Opfers identifizieren. Der leitende Ermittler Dustin W. hatte außerdem noch eine andere Idee.
Meine Erfahrung aus dem Cold Cases kam mir zugute. An Leichenfolien, die auf dem Leichnam geklebt werden, können Faserspuren gesichert werden. Durch das sogenannte Hautschuppenpicking lassen sich damit zudem wunderbar DNA-Spuren feststellen.
Treffer. Die DNA von Frau Hunke wird sichergestellt. Dies belegt einen direkten Kontakt mit Maria Breslauer. Während Frau Hunke noch in Untersuchungshaft sitzt, landen die DNA-Beweise auf Dustins Schreibtisch. Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung von Frau Hunke, 3 Wochen nach dem Verbrechen, stößt das Team auf eine Spur, die zunächst keiner so recht einordnen kann. Ein Muster aus feinen Eindrückungen direkt auf der Innenseite ihres Schenkels. Zu regelmäßig, um ein Zufall zu sein. Zu deutlich, um ignoriert zu werden. Die Gerichtsmediziner beginnen zu vergleichen, vermessen die Abstände, prüfen die Form. Und plötzlich ist klar, was sie da vor sich haben. Ein Gebissabdruck. Und er passt exakt zu Frau Breslauer. Für die Ermittler ergibt sich daraus ein entscheidender Moment im Tatablauf. Während des Tatvorgangs muss das Gebiss herausgefallen sein. Und als Frau Hunke zustach, kniete sie sich offenbar unmittelbar neben das Opfer. Direkt auf das Gebiss, das sich dadurch tief in das Gewebe drückte. Damit liegt eine Spur vor, die nicht nur außergewöhnlich ist, sondern unmissverständlich belastend.
Also es gibt eine Datei für Schuhabdruckmuster und diese Schuhe haben wir quasi dann damit identifizieren können. Also wir haben das Schuhabdruckmuster dort in diese Datei eingespielt. Das ist eine Schuhabdruckdatei. Und da konnten wir einen Treffer generieren und die Schuhe der Tatortspur zuordnen.
In der Wohnung des Opfers wurde eine passende Schuhabdrucksspur im Blut ebenfalls sichergestellt. Diese Spuren haben bewiesen, Frau Hunke stand neben der Leiche, auf der Hose. Mehr noch,
Die Spuren haben bewiesen, dass sie auf Frau Breslauer eingetreten und dadurch das Hämatom im Gesicht verursacht hat.
Ehrlich gesagt konnte ich mir damals nach dem Obduktionsbericht nicht vorstellen, dass dieser brutale Mord tatsächlich von einer Frau begangen wurde. Deswegen dachte ich anfangs auch an den Lebensgefährten. Aber sie war es. Frau Hunke war die Mörderin.
Mehrere Monate sind vergangen, als im Landgericht Essen der Prozess gegen Frau Hunke beginnt. Die Anklage lautet auf Mord. Begangen an Maria Breslauer, 86 Jahre alt, in ihrer eigenen Wohnung, am Morgen des 30. Mai.
Am Ende waren die Indizienkette und auch die Beweise genug, um sicher zu belegen, sie war es. Vor allem, weil niemand anderes in Frage kam und weil sie sich selbst immer weiter verstrickt hat. Verdeckung einer Straftat und Habgier sind hier die entscheidenden juristischen Begrifflichkeiten. Das qualifiziert eine Tötung als Mord.
Im Verlauf der Hauptverhandlung zeigt sich Frau Hunke schweigsam. Sie äußert sich nicht zur Tat. Kein reumütiges Geständnis, keine Erklärung, kaum Emotionen. Das Urteil: lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes.
Wir haben nach der Verhaftung tatsächlich auch noch die umliegenden Pfandhäuser aufgesucht und konnten bei denen und auch in Frau Hunkes Wohnung gestohlenen Schmuck sicherstellen, den sie anderen Senioren gestohlen hatte. Teilweise konnten wir diese Schmuckstücke den rechtmäßigen Besitzern sogar noch zurückgeben. Es war insgesamt kein leichter Fall. Nicht für uns, nicht für die Angehörigen und vielleicht auch nicht für das Gericht. Aber irgendwann war klar, sie hat es getan und sie wusste, was sie tat.
Mit der Urteilsverkündung endet das Verfahren. Zumindest auf dem Papier. Doch in den Köpfen der Beteiligten, in der Erinnerung der Familie, in den Aktenordnern der Mordkommission wird der Fall bleiben. Der Fall Maria Breslauer ist abgeschlossen. Die Ermittlungen sind dokumentiert, das Urteil gesprochen, die Beweismittel archiviert. Frau Hunke sitzt in Haft. Der Sohn von Maria Breslauer hat die Wohnung mittlerweile geräumt. Fotos, Kleidung, Möbel, alles, was ein Leben ausmacht, ist verschwunden. Zurück bleibt eine verschlossene Tür und eine Begegnung, die nicht hätte passieren sollen. Für die Familie war es kein öffentlicher Prozess. Keine Kameras, keine Schlagzeilen. Nur stille Trauer, zurückhaltende Fragen, hilflose Gespräche über Schuld und Verzeihen. Für die Ermittler war es ein Fall, der blieb. Nicht wegen seiner Komplexität, sondern wegen seiner Unscheinbarkeit. Keine Tatwaffe, kein offenes Motiv, zunächst keine eindeutige DNA. Aber dennoch, eine Wahrheit, die sich in den Details zeigte. Und eine Spontanäußerung, die die Beweise letztendlich ans Licht brachte.
Ich habe den Fall oft im Kopf gehabt. Die ganze Tat ist in meinen Augen unfassbar niederträchtig. Diese alte Dame in ihrer eigenen Wohnung so brutal zu ermorden und andere Senioren, teilweise demenzkranke Menschen, zu bestehlen. Das alles lässt einen schon unfassbar schockiert zurück. Gleichzeitig bin ich natürlich froh, dass die lebenslange Freiheitsstrafe ausgesprochen wurde.
Der Fall Breslauer steht exemplarisch für eine Form von Gewalt, die selten laut dokumentiert und besprochen wird. Und noch seltener gesehen, Gewalt gegen Menschen, die alleine leben, alt sind, abhängig von Vertrauen. Wer Maria Breslauer wirklich war, lässt sich nicht aus Akten rekonstruieren. Nicht aus Tatortfotos, nicht aus Gutachten. Aber vielleicht aus der Tatsache, dass so viele Menschen, die sie kaum kannten, dafür gearbeitet haben, ihre letzten Minuten zu verstehen. Manche Taten verändern eine ganze Stadt. Andere verändern nur ein Leben oder das Gedächtnis einer Familie. Und manchmal reicht genau das, um nie wieder vergessen zu werden.
Bei solchen Fällen von Anfang an dabei zu sein, sich verantwortlich zu fühlen und eben auch Verantwortung zu übernehmen, mit einem starken Team an der Seite zusammenzuarbeiten und am Ende das Gefühl zu haben, ich habe hier einen richtig guten Beitrag geleistet. Dafür bin ich Ermittler bei der Kriminalpolizei geworden.
aus erster Hand. Ein Polizei-NRW-Original.